Zu Beginn bete ich noch mit euch. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen, wo wir wieder Gemeinschaft haben und Gemeinschaft mit dir und untereinander haben und wo wir unter dein Wort kommen. Wir danken dir für dieses wunderbare Wort, was du uns gegeben hast. Du wirst uns durch unser Leben führen. Du wirst uns dadurch wahres Leben schenken, was wirklich ja, Leben ist und was dich ehrt. Und so bitte ich dich darum, dass auch die Predigt jetzt genau dazu dient, dass dein Wort verkündet wird und dass du zu uns sprichst. Das kann nicht ich bewirken, das kannst nur du allein. Und so bitten wir dich darum, dass du das schenkst. Ich danke dir dafür, schenke auch offene Ohren und Veränderungen im Leben bei jedem von uns. Ich danke dir dafür. Amen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Wie steht es um eure Vorsätze für dieses noch so junge Jahr? Manche von uns haben sich Vorsätze gemacht. Vielleicht verfolgst du sie sogar noch eifrig, vielleicht hast du schon aufgegeben. Vielleicht hast du durch bisherige Erfahrungen Entmutigung erfahren. Vorsätze zum neuen Jahr machen irgendwie gar keinen Sinn. Man schafft sie ja eh nicht. Die heutige Predigt soll dich deswegen ermutigen, bestimmte geistliche Vorsätze mit Gottes Hilfe immer mehr umzusetzen. Und dazu werden wir uns eine besonders reife Gemeinde ansehen, die Thessalonicher. Und das Thema der heutigen Predigt lautet Vorsätze, die sich mit Gott immer mehr verwirklichen. Schlag mit mir 1. Thessalonicher Kapitel 1 auf. Ich lese daraus 1. Thessalonicher 1, Vers 1. Paulus und Silvanus, oder auch Silas genannt, und Timotheus, der Gemeinde der Thessalonicher, in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, Gnade euch und Friede. Paulus beginnt hier seinen Brief, wie er so häufig seine Briefe beginnt, und zwar mit einem segensreichen Gruß an die Gemeinde. Er und sein Missionsteam schreiben den Thessalonichern. Aber woher kennen sie eigentlich diese Gemeinde und warum schreiben sie ihnen? In Apostelgeschichte 17 sehen wir, dass diese drei Missionare die Gemeinde bei der zweiten Missionsreise von Paulus gründeten. Allerdings hatten sie dazu nicht wirklich viel Zeit, diese Gemeinde eben zu gründen. Es gab massive Widerstände in Thessaloniki, so dass sie schon nach wenigen Wochen gezwungen waren, zu fliehen. Und nun hält sich Paulus wahrscheinlich in Korinth auf und hat von Timotheus Nachrichten von den Thessalonichern überbracht bekommen. Also wir merken, die Gemeinde in Thessaloniki ist noch eine recht junge Gemeinde, wenige Monate alt. Paulus und sein Team machen sich Sorgen um diese junge Gemeinde, denn die Gemeinde litt unter Verfolgung, Bedrängnis und unter lehrmäßiger Unsicherheit, gerade auch in Bezug auf die Endzeit. Deswegen brauchen sie einerseits Belehrung, aber vor allem Ermutigung. Und im restlichen Kapitel 1 ermutigt Paulus die Gemeinde durch das Gebet des Missionsteams. Also sie denken permanent im Gebet an sie und das teilt ihnen Paulus mit, dieses Gebet. Und damit ermutigt er auch gleichzeitig die Gemeinde in Thessaloniki. Und an diesem Gebet in Kapitel 1 kann man mindestens 9 Merkmale der Thessalonicher erkennen, die sehr positiv sind und woran die Missionare eben im Gebet denken und Gott dafür danken. Ja, wir haben heute nur begrenzt Zeit, deswegen werden wir uns auf 3 Merkmale beschränken und eben auch nur die Verse 2 und 3 noch lesen. Und die Thessalonicher, denke ich, sind für uns eine große Ermutigung. Obwohl die Gemeinde eben noch so jung ist, konnten sie durch Gottes Kraft schon große geistliche Reife erreichen. Und ich denke, das wollen wir auch. Wir wollen auch geistliche Reife erreichen. Und deswegen lasst uns anhand dieser Thessalonicher 3 Vorsätze für dieses Jahr fassen, die sich eben mit Gottes Hilfe immer mehr erfüllen. Wir wollen eine Gemeinde sein, die wirkungsvoll ist. Eine Gemeinde, die liebevoll ist. Und wir wollen eine Gemeinde sein, die beharrlich ist. Und wir kommen schon gleich zum ersten Vorsatz, den wir eben an den Hand der Thessalonicher fassen. Wir wollen eine Gemeinde sein, die wirkungsvoll ist. Und das sehen wir in den Versen 2 bis 3a. Und die lese ich jetzt mit euch. Ja, schaut an die Leinwand oder in eure Bibeln. 1. Thessalonicher Kapitel 1, die Verse 2 bis 3a. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken. Paulus und seine Mitarbeiter waren regelrecht ergriffen von dieser Vorbildlichkeit der Thessalonicher. Sie danken Gott dafür und betonen das auch im gesamten Brief immer wieder. Das können wir überall entdecken. Und ich habe ja diesen ersten Punkt überschrieben mit, dass die Thessalonicher eine wirkungsvolle Gemeinde waren und wir das eben auch werden wollen. Aber was meine ich eigentlich damit, mit einer wirkungsvollen Gemeinde? Und dazu sehen wir ja in Vers 3, worüber Paulus unablässig nachdachte. Es heißt hier im deutschen Text, euer Werk im Glauben. Und wenn man die dort stehenden griechischen Worte direkt ins Deutsche übersetzt, dann steht da so viel wie das Werk, welches euer Glaube produziert. Und der Gedanke dahinter ist eigentlich so ein bisschen, dass das Werk, was die Thessalonicher vollbringen, die Echtheit ihres Glaubens zeigt oder auch beweist. Es war also ein Glaube, der etwas in den Menschen der Gemeinde bewirkte. In Jakobus 2, Vers 17 lesen wir, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Der Glaube der Thessalonicher war aber nicht tot. Er war wirksam, er hatte Werke. Und auch in Kapitel 1 vom Thessalonicher sehen wir später in Vers 9, wie Paulus aufzeigt, was das ganz praktisch für die Gemeinde auch bedeutete. Sie haben sich nämlich von den Götzen abgewendet und zu Gott hingewendet. Also das war zum Beispiel ein praktisches Zeichen für diesen wirksamen Glauben. Und was wir an diesen wenigen Versen schon sehen, ist eigentlich, dass Paulus eine große Lüge aufdeckt, die unter den heutigen Christen doch recht weit verbreitet ist. Und zwar die Lüge der billigen Rettung. Einige Christen meinen nämlich, man kann Jesus als Retter annehmen und hätte dann sozusagen das Ticket in den Himmel sicher in der Tasche. Aber Jesus auch als Herrn über das eigene Leben anzunehmen, na, das empfinden sie als nicht so wichtig. Das ist etwas, das kann man später machen oder auch nicht. Hauptsache ist eigentlich, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt entschieden hat, dass man an Jesus als Retter glauben möchte. Und das ist eben eine große Lüge. Das sehen wir an den Thessalonichern. Und Jesus selbst hat es doch auch in Lukas 6, Vers 46 gesagt. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr? Und tut nicht, was ich euch sage. Es ist eine unumstößliche Tatsache. Jesus ist der Herr. Er regiert über das ganze Universum. Die ungläubige Welt erkennt das nur nicht an und lebt eben deswegen auch ohne ihn. Und deswegen kann es auch eigentlich nicht sein, dass jemand Jesus bei der Bekehrung einerseits als Herrn irgendwie anerkennt, aber ihn dann doch nicht als Herr über sein Leben stellt, ihn nicht sein Leben regieren lässt. Wer eben Jesus nicht sein Leben regieren lassen möchte, der ist ja eigentlich auch nicht gerettet. Weil er lebt ja eigentlich so weiter wie vorher, nur dass er jetzt einfach meint, in den Himmel kommen zu können. Naja, Kennzeichen des wahren Glaubens, der Wiedergeburt, besteht also darin, dass man sich von seinem alten Leben abwendet und sich Jesus zuwendet, der sowohl Retter als auch Herr für einen ist. Und dazu gehört dann auch, dass man einerseits die Sünde bekämpft, aber auch danach strebt, die guten Werke zu tun, die Jesus eben von uns möchte. Und das ist genau das, was Paulus an den Thessalonichern so im Gebet hervorhebt, wo er sie lobt, wo er Gott dafür dankt. Und als Gemeinde wollen wir doch genau so einen Glauben leben, der eben in uns wirksam ist, der uns verändert, der eben auch unseren Herrn verherrlicht. Und das ist der erste Vorsatz, den wir uns heute nehmen können oder wollen. Aber wie kann dieser Vorsatz eigentlich umgesetzt werden? Und wie das bei Vorsätzen fürs neue Jahr so ist, naja, man erlebt da eben Enttäuschung. Man hat irgendwann vielleicht schon sich gesagt, ach, das bringt ja nichts, am Ende wird das nichts. Aber wie können wir jetzt bei so einem Vorsatz tatsächlich daran nachstreben, dass das auch was wird, dass wir wirklich das umsetzen können? Und bei diesem Vorsatz, da können wir wirklich zuversichtlich sein. Gott selbst sagt uns doch zu, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. In Christus haben wir einige Voraussetzungen bekommen, durch die geistliche Vorsätze verwirklicht werden können. Und deswegen werde ich bei jedem Vorsatz eben auch so eine Voraussetzung betrachten, um euch einfach zu ermutigen, dass das Sinn macht, sich das vorzunehmen, weil es gibt tatsächlich auch tatsächliche Hoffnung, dass das klappen wird dieses Jahr. Und eine Voraussetzung ist wahre Buße. Wir haben ja schon gesehen, dass zum wahren Glauben eine Abkehr von dem alten Leben und eine Hinwendung zu Jesus als Herrn gehört. Aber Buße benötigen wir nicht nur bei unserer Bekehrung. Es muss eine tägliche Praxis in unserem Leben sein. Jesus sagt doch auch, du musst täglich dein Kreuz auf dich nehmen und ihm nachfolgen. Und wir wissen doch, dass wirksamer Glaube durch einen Prozess entsteht. Das ist nicht etwas, wir bekehren uns und sind in dem Moment sofort absolut heilig, sondern es ist etwas, was in unserem Leben mehr und mehr wächst. Und dabei gibt es eben auch Rückschläge. Wir kommen 3 Schritte vorwärts und fallen einen wieder zurück. Und deswegen ist doch die tägliche Buße notwendig. Denn unsere sündige Natur, die ist immer noch in uns. Durch unsere Bekehrung haben wir den Heiligen Geist bekommen. Wir sind wiedergeboren und wir haben dadurch dieses neue Leben, was uns dazu bringt, Jesu Willen tun zu wollen und auch immer mehr umzusetzen. Aber irgendwie ist da unsere alte Natur immer noch da, die uns immer wieder ja auch zur Sünde drängt, zum Egoismus und eben nicht dazu, das zu tun, was Jesus möchte. Und darum brauchen wir immer wieder Buße. Ich habe mir mal ein Bild überlegt, was uns das sehr gut veranschaulicht, wie das so ungefähr eigentlich ist. Paulus fordert ja im Römerbrief dazu auf, dass die Gemeinde sich als lebendiges Opfer Jesus hingibt. Und jetzt stellt euch mal so ein Opferaltar im Alten Testament vor. Aber anstatt da eben so ein geschlachtetes Tier draufzulegen, was dann geopfert wird, wird eben ein lebendiges Tier genommen. Was meint ihr wohl, wie lange dieses Tier auf dem Altar bleiben wird? Sicher nicht bis zum Lebensende, oder? Das wird irgendwann sicherlich wieder runterkrabbeln oder runterspringen. Und so ähnlich ist es irgendwie auch bei uns. Als lebendiges Opfer für Gott haben wir eben noch diese alte Natur in uns und diese Neigung, eben immer wieder für uns selbst oder für andere Götzen zu leben. Und deswegen krabbeln wir sozusagen symbolisch gesehen immer wieder vom Altar Gottes runter. Und Buße bedeutet, sich immer wieder im Leben, möglichst jeden Tag, neu dazu zu entscheiden, nein, ich krabbel sozusagen wieder auf dem Altar oder ich bleibe auf dem Altar Gottes drauf, egal, auch wenn mich die alte Natur sozusagen darunter treiben will. Also wir müssen sozusagen mit Gottes Hilfe unsere alte sündige Natur klein halten, um auf dem Altar Gottes zu bleiben. Wir sündigen tagtäglich und deswegen müssen wir auch tagtäglich uns bewusst werden, dass wir sündigen und uns von dieser Sünde abwenden und uns Jesus, unserem Herrn, zuwenden. Und dabei müssen wir uns auch bewusst werden, dass jede einzelne Sünde, die wir tun, immer zuallererst eine Sünde gegen unseren Herrn Jesus ist. Also bekennen wir unsere Sünde unserem Herrn Jesus und bitten ihn um Vergebung. Und dabei dürfen wir wissen, dass er uns vergibt und dass er uns auch von der Sünde reinigt. Also er wird uns dabei helfen, auch immer mehr von dieser Sünde loszukommen. Und habe ich durch Verhalten auch gegenüber anderen gesündigt, dann möchte unser Herr auch von mir, dass ich zu der Person hingehe, ihm meine Sünde bekenne und auch ihn um Vergebung bitte. Und das ist nicht einfach, das weiß ich. Aber letzten Endes wird es helfen. Es wird uns helfen in der Heiligung, aber auch um einfach Beziehungen auch wieder herzustellen, die durch unsere Sünde kaputt gemacht wurden. Und da feiern wir ja heute ja auch das Abendmahl. Und das ist eine gute Gelegenheit, die wir nutzen können, eben um Buße zu tun im Lichte vom Opfer unseres Herrn Jesus. Lasst uns das nutzen. Durch wahre Buße unterstellst du dich täglich dem Herrn Jesus Christus und gemeinsam mit ihm wirst du immer mehr einen Glauben verwirklichen, der in deinem Leben wirksam ist. Wir kommen zum zweiten Vorsatz, den wir an der Hand der Thessalonicher fassen wollen. Wir wollen eine Gemeinde sein, die liebevoll ist. Das sehen wir eigentlich nur in dem ganz kleinen Satzteil in Vers 3b. Aber zum Verständnis lese ich einfach nochmal ab Vers 2 bis 3b daneben. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe. Ja, hier in Vers 3b sehen wir das weitere Merkmal von geistlicher Reife, an das eben Paulus immer wieder gedenkt in seinen Gebeten und Gott dankt. Bemühung in der Liebe. Aber was ist eigentlich Bemühung in der Liebe? Man kann es so ungefähr übersetzen mit erschöpfende Mühe, die aus der Liebe kommt. Die Liebe ist sozusagen der Motor, der uns antreibt, die auch die Gemeinde der Thessalonicher eben angetrieben hat, Liebe zu üben. Und dieses griechische Wort, was dahinter steht, hinter bemühen, ist Kropos und beschreibt eben eine harte, erschöpfende Arbeit. Dieser Ausdruck ist ein Begriff für Schmerzen bei der Arbeit. Also man kann sagen, die Thessalonicher bemühten sich, um Gott zu dienen und den anderen Menschen. Und sie gingen dabei so weit, dass es ja bis zum Rand der Erschöpfung ging. Und sie tun das eben nicht aus Pflicht, weil Gott das irgendwie so von ihnen erwartet. Also sie taten es nicht aus Gesetzlichkeit, sondern es war eben ein Werk, das aus Liebe von ganzem Herzen für den Herrn betrieben wurde. Und hier sehen wir schon wieder eine Lüge, die Paulus in gewisser Weise entlarvt und die sich unter den Christen stark verbreitet hat. Die Lüge, dass Christsein ein lockerer Spaziergang ist. Bei dem sogenannten Wohlstandsevangelium wird eben davon ausgegangen, dass Jesus eben einen wundervollen, wunderschönen Plan für unser Leben hat und er wird eben uns alles geben, damit wir glücklich sind. Er wird uns heilen, er wird uns viel Geld geben. Und naja, teilweise stimmt das auch, aber diese Wahrheiten, die da irgendwie hinterstehen, die werden so verdreht, ja, dass es nicht mehr so hinkommt. Es ist eben nicht so, dass das Christentum einfach ein gemütlicher Spaziergang durch dieses Leben ist, bis wir eben dann im Himmel angekommen sind. Paulus schreibt eben, Mühen eurer Liebe, was so viel wie bedeutet wie Schmerzen, aufopfernde Arbeit, die bis zum Rande der Erschöpfung geht. Echte Liebe bemüht sich um andere. Sie denkt eben nicht nur an sich selbst, sondern opfert sich für den anderen auf. Und das ist eben nicht nur eine Berufung der Thessalonicher, sondern auch eine Berufung, die uns gilt. Das sind die Werke, die der wahre Glaube hervorbringt. Wenn ich Gott wirklich liebe, dann gehe ich eben die extra Meile für meine Geschwister oder für Gott. Dann habe ich extra viel Geduld für meine Mitmenschen, die nicht immer ganz einfach sind. Dann bemühe ich mich auch, in Gemeindeveranstaltungen zu kommen, obwohl ich ziemlich viel zu tun habe. Dann nehme ich auch Anfeindungen für meinen Glauben in Kauf. Aber das Ganze ist nicht so einfach. In der Welt herrscht eben eine ganz andere Liebe, die Selbstliebe. Egoismus ist quasi das Gegenteil von dieser wahren Liebe. Man denkt nur an sich, überhaupt nicht an den anderen und schon gar nicht an den Gott der Bibel. Und als Gemeinde leben wir eben in dieser Welt. Da stellt sich doch die Frage, naja, wie können wir denn so einen Vorsatz umsetzen in dieser Welt, in dieser Umgebung, die genau das Gegenteil lebt? Ja, wir haben schon über Buße nachgedacht und auch das ist hier eine wichtige Voraussetzung, die wir haben, wenn wir unserem Herrn täglich unsere Lieblosigkeit gegenüber ihm oder auch anderen Menschen bekennen und um Vergebung bitten, dann hilft das auch in den Bemühungen der Liebe. Dann werden wir mit seiner Hilfe eben immer liebevoller. Aber wir haben eben noch eine weitere Voraussetzung bei unserem Herrn. Das ist die Liebe unseres Herrn. Durch die Liebe unseres Herrn sind auch wir befähigt, liebevoller zu werden. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. In Johannes 15, Vers 13 sagt Jesus, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Und das ist doch genau das, was Jesus für uns getan hat. Aus Liebe zu dir hat er nicht an sich selbst gedacht, sondern ist ans Kreuz gegangen. Er ist unser Herr, aber er ist auch unser Freund, der das bis zum Äußersten bewiesen hat. Er hat für all unsere Sünden da am Kreuz bezahlt. Er hat sich geopfert, sein ganzes Leben. Und als wahre Gläubige haben wir diese Liebe doch begriffen. Wir sind ergriffen davon, was Jesus für uns getan hat. Immer wieder, wenn wir daran gedenken, ja, wir können es kaum begreifen, wie groß die Liebe unseres Herrn ist, obwohl wir eigentlich so kleine Sünder waren, die eigentlich nichts dafür getan haben, dass er uns so lieben kann. Trotzdem hat er das alles gemacht. Und als Freunde von Jesus wollen wir doch auch so ein Freund gegenüber Jesus sein, der eben sich ebenso aufopfert für den Herrn, wie er es für uns gemacht hat. Wir sind auch bereit, mit unser ganzes Leben ihm hinzugeben. Das tun nämlich wahre Freunde. Leider wird eben diese Liebe zu Jesus immer wieder angegriffen, ne? Durch den Alltag in der Welt, eben auch unsere alte sündhafte Natur ist immer noch da. Und das alles treibt uns wieder zum Egoismus und eben nicht dazu, unseren Herrn wirklich zu lieben und deswegen dann auch unsere Mitmenschen. Vielleicht ist auch das Problem, dass wenn man lange im Glauben ist, dass man sich so ein bisschen auch schon daran gewöhnt hat, ne, an das Evangelium, an die Botschaft vom Kreuz. Wir haben es schon so oft gehört und es ergreift uns vielleicht nicht mehr so. Und daher müssen wir uns diese Liebe Jesu oft, häufig, möglichst so viel wie es geht, immer wieder vor Augen führen, damit sie unser Herz ergreift und erfüllt. Und Gottes Wort ist uns da eine große Hilfe. Darum sollen wir ja so viel da drinnen lesen. Wir müssen eben darüber nachsinnen, wie groß unser Herr ist, was er uns alles geschenkt hat, welche herrlichen Eigenschaften er so hat, wie groß sein Opfer für ihn eigentlich war und was er uns im Leben und in der Ewigkeit dafür alles bereithält. Und da kann man auch wieder sagen, ist es nicht weise von unserem Herrn, dass er uns das Abendmahl gestiftet hat, wo wir immer wieder daran gedenken, wie groß die Liebe Jesu zu uns war? Wenn diese Liebe Jesu in unserem Herzen gestärkt wird, dann prägt sie eben auch unser Handeln und sogar unseren ganzen Lebenssinn. Wir werden dadurch quasi auf die Linie Jesu gebracht. Wir wollen so leben wie er. Unser ganzer Lebenssinn besteht daraus. Wir freuen uns an der Gemeinschaft mit ihm, an der Liebe, die er zu uns hat. Und dann merken wir auch, dass es nicht mehr nur darum geht, irgendwie im Leben einfach nur errettet zu werden. Manche denken das ja vielleicht, dass der Lebenssinn darin besteht, Errettung zu finden. Aber wenn wir daran denken, Adam und Eva vor dem Sündenfall, die waren ja noch ohne Sünde. Welchen Lebenssinn hätten sie denn gehabt? Sie mussten ja noch gar nicht errettet werden. Auch sie hatten schon einen Lebenssinn. In der Gemeinschaft zum Herrn Freude empfinden und ihr Leben zur Verherrlichung des Herrn gestalten. Und durch Jesus können wir diesen Lebenssinn wieder erfüllen. Und das wollen wir auch. Wir wollen uns aus Liebe zu unserem Herrn doch aufopfern. Und jedes Opfer der Liebe verherrlicht unseren Herrn. Er ist in aufopfernder Liebe vorausgegangen und er befähigt uns nun, es ihm nachzutun. Ein Beispiel für aufopfernde Liebe ist Vergebungsbereitschaft. Wir hatten ja im ersten Punkt schon, dass wir Sünde bekennen und um Vergebung bitten sollen. Also kann es dann ja auch passieren, dass jemand zu uns kommt und um Vergebung bittet. Und dann erwartet unser Herr von uns, dass wir vergeben. Aber diese Bereitschaft, ja, die fordert natürlich auch Opfer von uns. Es ist nicht einfach. Ne? Also ich kenne das selbst. dass das Sünde des anderen Leid zugefügt hat, es schmerzt, was der andere mir angetan hat. Und dann soll ich jetzt vergeben. Das ist nicht einfach, das ist ein Opfer. Und manchmal fordert unser Herr eben dann, dass wir auch entgegen unserer Gefühle, die in uns toben, die Entscheidung fällen, ich vergebe ihm. Und das bedeutet, dass ich bereit bin, die Sünde des anderen sozusagen in die Wüste zu schicken. Ich möchte nicht mehr daran gedenken. Ich möchte die Sünde des anderen nicht mehr hervorholen, um selber daran zu denken, ihm das vorzuhalten. Noch will ich ihm das vorhalten, noch will ich anderen Menschen das vorhalten, damit eben er angeklagt wird. Sondern ich möchte es sozusagen in die Wüste schicken, damit die Sünde ist immer noch irgendwie da, aber soll nicht mehr gedacht werden. Das ist so ähnlich wie im Alten Testament. Wenn das Volk einmal im Jahr, hat der Hohepriester einen Bock genommen. Dann hat er symbolisch sozusagen die Sünde des Volkes draufgelegt und dann in die Wüste geschickt. Und auch wir sollen sozusagen so einen Sündenbock in die Wüste schicken. Und damit hat Gott symbolisiert, ich kenne die Sünde immer noch, ich habe sie nicht vergessen, aber ich schicke sie weg. Ich will nicht mehr daran gedenken, ich will sie euch nicht mehr vorhalten, ich will euch daran nicht mehr anklagen. Ja, es ist oft ein schmerzhaftes Opfer. Ich weiß, es ist etwas, was nicht einfach ist und wo wir alle immer noch wachsen müssen. Aber Christus wird uns dabei helfen. Er wird mit seiner Liebe eben auch da Schmerzen immer mehr auslöschen, die noch da sind durch die Sünde des anderen. Da kann man sich fragen, ja, wie soll das denn gehen? Wie soll dieser Schmerz aufgefüllt werden? Und ich denke, da hilft uns unser Herr, wenn wir auf ihn schauen, wie er es gemacht hat, wie seine Liebe ist. Na, es fällt zum Beispiel schwer zu vergeben, weil es uns ungerecht vorkommt. Das ist doch ungerecht, der muss doch dafür belangt werden, was er mir angetan hat. Aber Jesus zeigt uns im Gleichnis vom Schalksknecht zum Beispiel, wie unfassbar groß unsere Sünde vor Gott ist. Sie ist so unfassbar groß, dass wir nie und nimmer in der Lage sind, diese Sünde wieder auszugleichen, diese Schuld. Und Jesus nimmt sie nun hinfort durch sein Opfer. Und was ist dagegen die Sünde des anderen, wo er an mir schuldig geworden ist? Mir ist so viel vergeben. Das hat Jesus für mich getan. Dann wer bin ich, dass ich dann diese kleine Sünde hervorhole und es dem anderen vorhalten will? Obwohl mein Herr, der mir so viel vergibt, von mir möchte, dass auch ich jetzt vergebe, weil ich so viel vergeben bekommen habe. Und manchmal denken wir auch, Schmerzen sind falsch. Es tut weh in mir, weil der andere mir eben durch Sünde Schmerzen zugefügt hat. Und irgendwie ist es doch dann falsch, wenn es so weh tut, das einfach zu vergeben. Es kann doch nicht richtig sein, es schmerzt doch. Aber schaut auch da wieder auf die Liebe unseres Herrn. In Jesaja 53, 6 bis 7 lesen wir, wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unserer aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinem Scherer. Und er machte seinen Mund nicht auf. Unser Herr Jesus, er litt Unrecht. Er hat keine Schuld auf sich geladen. Und trotzdem nahm er das auf sich und er schwieg. Er hatte alle Macht, er hatte alles Recht, dagegen vorzugehen. Aber wie ein Lamm ließ er sich opfern für uns. Das könnte man sagen, dass er hat Schmerzen auf sich genommen. Das ist doch falsch, das einfach so hinzunehmen, oder? War es falsch, dass unser Herr Jesus diese Schmerzen einfach ertragen hat? Nein. Er sorgte für unsere Versöhnung mit Gott, dadurch, dass er das tat. Und so ist es auch bei uns. Andere zu lieben, anderen zu vergeben, beinhaltet Opfer, es schmerzt. Aber es ist nicht falsch, diese Schmerzen hinzunehmen. Denn es sorgt zur Versöhnung untereinander, Wiederherstellung der Beziehung. Jesu Liebe trägt dich, dass du aus seinem Opfer der Liebe, der Versöhnung eben sozusagen gestärkt wirst, dass du auch bereit bist, solche Opfer der Liebe zur Versöhnung zu geben. Christus hat ein schmerzhaftes Opfer gebracht. Und dadurch, dass du ihm folgst, wird dein Herr verherrlicht. Wir gehen ihm nach. Wir zeigen durch unser Leben, was unser Herr Jesus gemacht hat. Und damit machen wir ihn groß. Ist das nicht toll, wenn wir das so machen? Es ist schwer, es tut weh, aber unser Herr wird dadurch groß. Ja, wir kommen zum letzten Vorsatz, den wir anhand der Thessalonicher fassen. Wir wollen eine Gemeinde sein, die beharrlich ist. Das sehen wir im dritten Satzteil von Vers 3 und ich lese wieder ab Vers 2 zum Verständnis. Wir danken Gott allezeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig von unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühungen der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. In Vers 3 haben wir schon zwei Merkmale gesehen, das Werk im Glauben und die Bemühungen der Liebe. Und es gibt noch ein Merkmal des reifen Glaubens, das Paulus in seinen Gebeten erwähnt. Es wird in der Elberfelder Bibel als mit Ausharren übersetzt. Und das griechische Wort, was dahinter steht, ist ziemlich interessant. Da steht nämlich Hypomonis, was man wörtlich übersetzen kann mit drunter bleiben. Und die Thessalonicher, die erlebten Anfeindungen, sie erlebten Schwierigkeiten aufgrund ihres Glaubens. Aber sie ertrugen diese nicht irgendwie so passiv, so nach dem Motto, mit Zähne knirschend, ah, na gut, dieses Leid müssen wir nun jetzt irgendwie ertragen, wir armen Leute. Sondern sie ertrugen dies in heldenhafter Beharrlichkeit, mit Hoffnung. Es heißt hier im Text eben Ausharren in der Hoffnung. Sie waren von einer positiven Perspektive geprägt, nicht eben von einer negativen. Es ist ein Ausharren aufgrund ihrer Hoffnung, die sie in Christus hatten. Die feste Hoffnung durch Jesus eben. Und ich möchte euch einfach noch eine Geschichte erzählen, die einfach sehr gut veranschaulicht, zu was solche ausharrende Hoffnung einfach führen kann, wenn man so sehr an Jesus festhält. Und bei dieser Geschichte geht es um Perpetua, das ist eine Frau aus der Zeit der Kirchenväter und Märtyrer. Sie war Tochter eines hohen römischen Beamten, der aber selbst vom Christentum nicht viel hielt. Er war dagegen. Und eines Tages hörte er eben von seiner Tochter, dass sie zum christlichen Glauben gekommen ist. Und dann gab es eine Auseinandersetzung, er und sie, und er hätte sie dabei fast umgebracht. Aber es kam nicht dazu. Aber später wurde seine Tochter ins Gefängnis geworfen aufgrund ihres Glaubens. Und dann kam er zu ihr, er warf sich ihr zu Füßen und flehte sie an, dass sie ihren Glauben verleugnete. Und das muss man sich mal vorstellen, zur damaligen Zeit, das war etwas völlig Unvorstellbares, dass ein hoher römischer Beamter sich sozusagen vor seiner Tochter niederwirft. Ja, er hat es getan. Aber sie blieb fest in der Hoffnung und liebte den Herrn eben mehr als ihren Vater. Und sie verleugnete ihren Glauben nicht. Als es zur Verurteilung der Tochter kam, der Perpetua, machte ihr Vater sogar noch einen riesigen Aufstand da im Gerichtssaal, bis er schließlich vom Tribunal mit Stöcken geschlagen wurde und dann abgeführt wurde. Aber Perpetua hielt fest an ihrem Glauben. Und sie schreibt, das Elend meines Vaters tat mir weh. Also es war ihr nicht egal, dass ihr Vater so litt. Aber sie beharrte so in ihrem Glauben darauf, da festzuhalten, durch Hoffnung. Und sie hatte auch noch ein Kind, ein kleines Baby. Und auch da drohte man ihr an und sagte zu ihr, denke doch an dein Kind. Habe Erbarmen über dein Kind. Verschone doch deinen Sohn, dass sie es leiden muss, wenn du nicht mehr da bist. Und opfere einfach zur Ehre des Kaisers. Damals gab es eben diesen Kaisercode. Man sollte dem Kaiser opfern und dann war quasi alles gut. Aber sie weigerte sich, das zu tun, weil das für sie Götzendienst war. Sie blieb darunter, obwohl sie die Gelegenheit hätte, aufzugeben, eine Wende zu vollziehen. Sie blieb unter der Last aufgrund ihres Glaubens und unter der Hoffnung, die sie einfach in Christus auch hatte. Denn Jesus hatte ihr versprochen, sie zu erlösen. Und so kam es dann am Ende, sie starb in der Arena als Märtyrerin. Sie überlebte einen Kampf mit einer aggressiven Kuh und sie wurde dann getötet durch einen Gladiator. Und da war es auch so, dass sie wohl das Schwert des Gladiators noch an ihren Hals geführt hat. Ja, wenn man solche Geschichten hört, ne, bei mir ist es dann so, wenn ich das lese, ich muss erstmal über mich selbst nachdenken. Und dann wird mir irgendwie bewusst, ich jammere manchmal schon nur, weil ich Kopfschmerzen habe. Und da ist es einfach unfassbar, wie solche Geschwister ausgeharrt haben, aufgrund ihrer Hoffnung, die sie im Glauben haben. Wie steht es da mit uns? Wenn wir angefeindet werden, vielleicht haben wir unseren Glauben bekannt vor Arbeitskollegen und Schulkollegen und erfahren nun ungerechte Behandlungen, Ablehnungen. Vielleicht haben wir eine Position vertreten, die total der Sichtweise der Gesellschaft entgegensteht. Man denke da nur an das unfassbare Leid und Unrecht bei der Abtreibung. Wir sind manchmal versucht, unser Leid passiv zu tragen, so nach dem Motto, ich ertrage es halt einfach, dieses schreckliche Leben, ich Armer. Und vielleicht kämpfst du auch auf ganz andere Weise mit Lasten, eben die auch durch den Glauben kommen. Der Kampf mit unserer Sünde, das regelmäßige Bußetun, das ist ermüdend. Die Liebe zu Christus, zu unserem Nächsten, fordert große Opfer von uns. Und manchmal erscheint es doch da so, als könnten wir nicht mehr. Wir wissen nicht mehr weiter. Wir fragen uns vielleicht, wozu denn noch? Die Versuchung ist groß, da einfach aufzugeben oder einfach irgendwie halbherzig weiterzumachen. Wie können wir da standhaft ausharren? Durch unseren Herrn Jesus, durch die Hoffnung, die er uns gibt. Die Thessalonicher ertrugen Lasten aufgrund ihres Glaubens. Sie harrten in Verfolgung aus aufgrund von Hoffnung. Sie vertrauten einfach auf Christus. Wie können wir aus Hoffnung in Christus standhafter werden? Und da denken wir noch mal kurz an die Vorsätze zurück, die wir schon besprochen haben. Wirkungsvoller Glaube und liebevoller Glaube. Durch sie wird in gewisser Weise auch die Hoffnung in unserem Leben gestärkt. Denn wenn wir einen wirkungsvollen und liebevollen Glauben durch Buße und durch Jesu Liebe immer mehr in unserem Leben wachsen lassen, dann bestätigt das doch, dass wir einen wahren Glauben haben. Wir gehören zu Gott, wir sind seine Kinder, wir sind wiedergeboren. Und deswegen dürfen wir auch auf all die Verheißungen vertrauen, die unser Herr uns gibt. Und da unser Herr hier schon auf der Welt angefeindet wurde, dann ist es doch klar, dass es auch uns so ergehen wird. Wenn Christus in uns wirkt, wir ihm immer ähnlicher werden, dann wird uns die Welt anfeinden. Dann werden wir angefeindet werden, wie eben unser Herr. Ja, aber in schweren Zeiten, da fällt es echt schwer, auf Gottes Wort zu vertrauen, das, was er uns sagt. Aber auch da hilft uns Jesus mit seinem Vorbild. Jesus wusste doch im Garten Gethsemane, welch großes Leid ihn erwarten würde. Und er betete auch, dass der Kelch nach Möglichkeit an ihm vorübergehen möge. Aber der Wille des Vaters sollte geschehen. Auch wir erleben aufgrund unseres Glaubens, auf das wir eben das Wort unseres Herrn annehmen und danach folgen, das tun, aufgrund dessen erleben wir schwere Lasten. Durch den Kampf gegen die Sünde, auf aufoffender Liebe oder eben Anfeindungen von außen. Und Jesus zeigt dir, halte weiterhin an Gottes Willen fest, an seinem Wort. Denn Gottes Wort fordert nicht nur Leid von dir, sondern es hält auch große Hoffnung für dich bereit. Gott macht alles wahr, was er gesagt hat. Und so war es bei Jesus doch am Ende auch. Die Frauen kamen zum Grab und suchten Jesus, aber er war nicht da. sie erfuhren die Botschaft, das Grab ist leer, genauso wie Jesus es vorausgesagt hatte. Und so werden auch wir erleben, was Gott seinen Kindern in seinem Wort sagt, das wird geschehen. Wir können daran festhalten, darauf vertrauen. Und Gott verheißt uns in seinem Wort so viel. Und deswegen können wir große Hoffnung haben. Uns erwartet eine unbeschreibliche Zukunft in der Ewigkeit bei unserem Herrn. Sein Heiliger Geist lebt und wirkt in uns. Jesus wird sein wunderbares Werk, was er in uns angefangen hat, das wird er vollenden. Unser Vater im Himmel hört all unsere Gebete und nimmt sie auch ernst. Und alles in unserem Leben dient zum Besten für uns. Nichts und niemand kann uns von der Liebe unseres Herrn trennen. Und wenn wir in Bedrängnisse kommen, wird unser Herr uns tragen. In unserem Herrn Jesus haben wir eine herrliche Hoffnung, durch die wir eben beharrlich Lasten für unseren Glauben tragen können. Auch an diese Hoffnung in Christus wollen wir heute beim Abendmahl gedenken. Eine gute Gelegenheit, was uns das Abendmahl zeigt, dadurch, dass Christus sein Opfer vollbracht hat, haben wir diese herrliche Hoffnung in unserem Herrn. Eines Tages werden wir bei ihm sein und er ist jetzt schon mit uns. Am Anfang der Predigt habe ich euch gefragt, wie steht es um deine Vorsätze für dieses noch so junge Jahr? Lasst uns eine noch wirkungsvollere Gemeinde sein. Lasst uns eine liebevollere Gemeinde sein. Und lasst uns eine beharrliche Gemeinde anstreben. In Christus haben wir entscheidende Voraussetzungen, um mit seiner Hilfe diese Vorsätze auch zu verwirklichen. Durch Christus leben wir wahre Buße, durch Jesu Liebe werden wir zur wahren Liebe angespornt und durch die Hoffnung in Christus harren wir standhaft aus. Ich wünsche euch das für dieses kommende Jahr. Amen.
Ich wünsche euch allen noch einen schönen Sonntag und eine gesegnete Woche und würde euch und uns gern noch unter den Segen Gottes stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.